Da muss ich ja, sag mal, der Realität des Alltags stellen.
Wenn sie nichts anbieten, werden die Leute ihr privates Handy weiter nutzen. Und hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Dieser Podcast und Videocast richtet sich an innovative Kolleginnen und Kollegen und HealthTech-Experten, die ja gemeinsam digitale Medizin umsetzen, praxisnah, inspirierend und mit echtem Mehrwert für deinen Alltag. Und einer der Kollegen, der das wirklich sehr intensiv getan hat und tut, ist Professor Heinz Wiendl. Er ist ärztlicher Direktor der Neurologie in Freiburg und Mitentwickler, Co-Founder von Professor Valmet, dem ersten CE-zertifizierten Co-Piloten für klinische Entscheidungsunterstützung auf KI-Basis. Klingt spannend. Du erfährst hier, wie du damit schneller und sicherer und aktueller Entscheidungen in der Klinik und Praxis treffen kannst und warum genau solche Tools unsere ärztliche Zukunft prägen werden. Bleib dran, es lohnt sich definitiv. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich freue mich sehr, zum zweiten Mal zu Gast, Herr Professor Heinz Wiendl. Schön, dass Sie da sind.
Frau Wittmer, ich freue mich auch total, wie die Zeit vergeht, aber ich erinnere unseren ersten und damals wirklich sehr schönen Auftritt sehr gut noch.
Genau, mittlerweile sind Sie in Freiburg angekommen, im Süden von Deutschland. Und man seid von dort aus weiterhin sehr aktiv, und zwar mit Professor Valmet. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der jetzt uns hört, diese Folge von damals gehört hat, vielleicht nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, was hat Sie dazu bewogen, bevor Sie sich nochmal vorgestellt haben, wer Sie eigentlich sind und was Sie machen, weil ich glaube, viele kennen Sie, aber manche vielleicht auch noch nicht.
Ja, gern. Also mein Name ist Heinz Wiendl. Ich bin Neurologe. Ich bin jetzt eben in Freiburg und dort ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Neurologie. Befasse mich mit vielen Themen um mein Kernthema natürlich, aber eben gerade auch um Innovation in der Gesundheitsbranche und der Medizin. Und da eben die Brücke schließen zwischen Forschungsfragen und dem, was wirklich in der Praxis ankommt, mit einem Auftrag, so eine Praxis auch echt transformieren zu wollen. Das war auch der Ausgangspunkt für dieses Projekt Professor Valmet, hinter dem steht Validated Medical Information Valmet. Mhm. Und die Idee war, also basierend letzten Endes auf dem, was ich viele Jahre auch selber gemacht habe, nämlich Medical Education über Lehrbücher zum Teil im Frage- und Antwortstil zur Verfügung zu stellen, die Power, die konversationelle Power von KI zu nutzen und deswegen ein Tool zu bauen, welches tatsächlich validierte medizinische Informationen zur Verfügung stellt. Und das ist der Co-Pilot Professor Valmet. Darüber sprechen wir wahrscheinlich jetzt und aus meiner Sicht ist das ein Zukunftsweg, weil in Zukunft natürlich, so wie es ja jetzt schon ist, der beste Freund das Online-Medium ist, das Handy oder das iPad. Und wie kommt man da reliabel auf die Informationen, die man im Alltag als Healthcare-Professionals braucht? Das ist es genau, was man für die Zielgruppe gebaut haben und wo wir jetzt eigentlich in einem ganz interessanten Schritt sind.
Genau, Sie haben nämlich zwei Produkte, zwei Lösungen für ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Momentan noch hauptsächlich mit dem Schwerpunkt für Neurologie und Radiologie. Das können Sie nochmal im Detail berichten. Und zwar einmal für die klinische Entscheidungsfindung und dann einmal die AI Academy. Fangen wir mal an mit der klinischen Entscheidungsfindung. Wie läuft das ab? Können Sie mal so ein Beispiel präsentieren? Wie soll das, was hat so eine Kollegin und Kollegin davon und in welchen Momenten kann er oder kann sie das nutzen?
Also de facto kann man sich das so vorstellen, wie ein in der Hosentasche sich befindliches Schweizer Taschenmesser und eine Mischung aus Google, Wikipedia und ChatGPT. Diese drei Begriffe kennen inzwischen die meisten. Die meisten werden auch irgendwie mit so einem Chatbot schon gearbeitet haben. Der Unterschied ist, dass es mit der sehr, sehr einfachen Oberfläche, mit einer sehr transparent zur Verfügung gestellten riesigen Medizinbibliothek mit den wichtigsten Informationsquellen, das nennen wir eben validierte medizinische Information, möglich ist, mit der konversationellen Power von einem Chatbot einfach in Interaktion zu treten und eigentlich Fragen des Alltags von einfachen bis schwierigen beantworten zu lassen. Keiner wird in seinem Spezialgebiet alles auf der Platte haben, je nachdem, in welchem Ausbildungsstadium man ist. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Eine Multiple Sklerose-Patientin, damit kenne ich mich relativ gut aus, steht vor Ihnen und sagt, sie ist schwanger. Sie haben irgendwie 22 plus minus Medikamente. Weiß jeder, welche sind in der Schwangerschaft denn zugelassen. Sie hätten jetzt die Möglichkeit, in den 22 Fachinformationen nachzuschauen. Das macht keiner. Oder es ist zumindest ziemlich umständlich. Oder Sie fragen Professor Walmet, weil in Professor Walmet alle Zulassungs- und Behördendokumente mit Zulassungstexten drin sind und einfach die KI mit einem dahinter geschalteten LLM das Ihnen in Sekundenschnelle verdaut. Der Punkt ist, dass die Quellen frei wählbar sind oder man in der gesamten Bibliothek schaut. Also wenn Sie sagen, ich will tatsächlich nur in den Leitlinien so und so schauen, können Sie das einengen bis zu einem einzelnen Dokument. Und die Antworten werden mit Quellenreferenzierung Ihnen gegeben. Das heißt, Sie kriegen im Prinzip kein eigentliches kreatives Potenzial einer KI. Das ist ja das, was man immer so anschuldigt. Da würde was erfunden werden, sondern Sie kriegen die Reproduktionskapazität von KI und die Geschwindigkeit KI in dem Sinne, dass es einfach Ihr Co-Pilot im Alltag ist. Also die Idee ist, der Alltagshelfer zur Unterstützung von Diagnose und Therapie. Und das ist genau das, warum wir den Weg ja gegangen sind, den extrem steinigen Weg, das zu einem Medizinprodukt zertifizieren haben zu lassen.
Genau, und da möchte ich gerne auch gleich auf Ihre Webseite hinweisen. Da kann man nämlich wunderbar, da haben Sie so Erklärvideos, so kurze, wo man wunderbar sehen kann, ob man jetzt, weiß ich, ein PubMed mit auswählt oder die Leitlinien oder wahrscheinlich auch die Herstellerproduktinformationen, die da alle sozusagen in diese KI oder in dieses Tool mit eingespeist worden sind und auf das zurückgegriffen wird. Korrekt?
Es ist total korrekt. Also wir haben eine ganz transparente Library. Das ist ehrlich gesagt auch einer der größten Werte dieses Systems. Und das ist auch der Unterschied zu den sogenannten Blackbox-Systemen. Also diese Library wird physisch vorgehalten. Man hat auch tatsächlich Zugriff zu den Dokumenten in der Library. Das sind im Moment 2,5 Millionen Dokumente, von denen wir sagen, das sind die wichtigsten Dokumente, die man einfach so im Alltag braucht. Und die sind nicht irgendwie gebiased auf ein Fachgebiet, sondern das ist die Medizin. Und die Dokumente werden letzten Endes mit Hilfe eines LLMs, nachdem sie vorher, das ist auch sowas von unserer IP, aufgearbeitet wurden, gefunden und dann entsprechend für sie präsentiert, beziehungsweise entsprechend zur Frage, dem Prompt, aufgearbeitet. Ja.
Und das muss ja immer aktuell gehalten werden, ne? Das ist ja ganz schön Arbeit.
Korrekt. Das ist tatsächlich, das war auch die meiste Arbeit. Also es war viel Arbeit, aber die meiste Arbeit war natürlich tatsächlich, diese Bibliothek zu generieren. Und jetzt ist die Arbeit, diese aktuell zu halten und zu kuratieren, weiter zu kuratieren.
Und die Vorstellung ist im Endeffekt, ob jetzt nun Klinik oder Praxis, dass Kolleginnen und Kollegen immer dann, wenn es nötig ist und sie dann eine Frage haben, da das eintippen, können Sie es auch schon einsprechen?
Ja, also die zugelassene Variante ist eintippen, aber natürlich die Handys oder iPads oder Computer haben natürlich auch eine Sprachfunktion und darüber können Sie es natürlich auch einsprechen und dann wird es halt im Prinzip mit Spracherkennung angezeigt. Also im Grunde ist es der kürzestmögliche Weg zu einer Antwort. Ich möchte vielleicht gerne mal einen Punkt aufnehmen, der uns natürlich auch mit motiviert hat. Man muss sich ja, sagen wir mal, der Realität des Alltags stellen. Also wie sucht man denn heutzutage validierte medizinische Informationen? Da geht man ja meistens den Weg des geringsten Widerstandes. Sprich, man nimmt Google, man nimmt ChatGPT, man nimmt vielleicht sogar Wikipedia oder Perplexity. Fakt ist, dass das im schlimmsten Fall haftungsrechtlich nicht zulässig ist. Also ich arbeite in einem Krankenhaus. Vorher in Münster gab es Richtlinien zum Umgang, die schlicht und ergreifend sagen, es ist verboten, es zu nehmen für Diagnose- und Therapieunterstützung. Die Frage ist nur immer, obwohl es verboten ist, macht es ja trotzdem viele oder jeder. Und jetzt gibt es die Alternative. Also das ist der Grund, warum wir diesen Weg zur CE-Zertifizierung, Medizinprodukt Klasse 2b gegangen haben, um tatsächlich eben in so einem regulatorischen Umfeld auch glaubwürdig zu sein und bestehen zu können. Also sprich, diese Alternative überhaupt erstmal anzubieten.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Viele verbieten etwas, bieten aber keine andere Lösung an. Und wir wissen, wie Sie schon gesagt haben, ne? Also das Handy, das private Handy ist der beste Freund bei jedem in der Kitteltasche. Und da geht's schnell, da liest keiner mehr irgendein Buch. Und ich glaube, Google war auch gestern für viele. Insofern kann ich das nur unterstützen, wenn es als Medizinprodukt ordentlich läuft. Und deswegen sollten sich die Kliniken schnell um solche Lösungen kümmern. Also das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können das sozusagen an jeglichen Ort zu jeglicher Zeit nutzen, auch in Präsenz, das ist jetzt eine Frage, die haben wir uns nicht vorher überlegt, aber die fällt mir jetzt ein, auch in Präsenz beim Patienten?
De facto ja, also es funktioniert einfach mit einem Internet-Access auf jedem Gerät. Sie brauchen keine Systemeinbindung. Die Frage kriegen wir relativ häufig. Ist es denn in mein klinisches Informationssystem eingebunden? Ist es in dem sogenannten Workflow eingebunden? Das ist es im Moment nicht. Und das haben wir bewusst erstmal nicht gemacht. Das ist eine Weiterentwicklung, die wir natürlich anbieten wollen und auch werden. Fakt ist aber, dass es natürlich auch jetzt die Realität ist, dass einer, während er mit dem Patienten spricht, vielleicht in seinem Handy nachschaut. Genau so könnte es ja mit Professor Walmet machen. Das heißt, man hat entweder in Anwesenheit des Patienten sein Handy zur Hand und man schaut schnell was nach und braucht de facto nur einen Internetzugang. Was wir nicht haben bis jetzt und bewusst nicht haben wollten, aber durchaus in der Zukunft anbieten können werden, ist eine Integration zum Beispiel beim klinischen Informationssystem oder bei der Praxissoftware, was aber eine Zusatzentwicklung bedeuten würde. Aber auch jetzt nutzen die Ärzte ja de facto das Internet parallel zu ihren klinischen Informationssystemen. Und genauso würde es mit Professor Walmet passieren.
Ja, genau. Und Sie haben sicherlich schon mal mit den einen oder anderen Kolleginnen oder Kollegen darüber gesprochen. Wie gesagt, dieses Medizinprodukt, die Zulassung ist ja jetzt erst seit 3. März da, haben Sie gesagt. Und Sie fangen jetzt an, den ersten Pilotprojekten Professor Walmet in der Klinik zur klinischen Unterscheidungsunterstützung einzusetzen. Gab es schon so erstes Feedback?
Ja, also vielleicht mal um die Besonderheit und auch den leichten bis mittelschweren Stolz darüber zu bringen. Das gab es ja bis jetzt nicht, dass ein sogenanntes RAG, Augmented Knowledge Retrieval System, mit LLM-Unterstützung, so ist der Fachterminus, also sprich mit einer eingewobenen KI, dass das zu einem Medizinprodukt zugelassen werden konnte. Und deswegen sind wir die Ersten, die das hingekriegt haben im europäischen Kontext. Also das macht es schon mal jetzt mal bemerkenswert und aus unserer Sicht auch besonders. Was wir gemacht haben, ist natürlich im Rahmen der Entwicklung viele Testungen. Solange Sie ja noch kein CE-Zertifikat haben, können Sie das natürlich auch nicht zur Unterstützung von Diagnose und Therapie für Ärzte zur Verfügung stellen. Aber wir haben das natürlich mit Healthcare Professionals untersucht und haben jetzt eine Version 2.0 und haben im Rahmen unserer Entwicklung einen sogenannten Clinical Evaluation Plan gemacht. Kann man sich vorstellen wie eine Medikamentenzulassung, nur halt für ein Medizinprodukt, für jetzt eben Clinical Decision Support. Und die 2.0-Version hat zwei Endpunkte gehabt. Das eine ist einen hohen Safety Index, also das Antworten, die das System gibt, eine Gefahr darstellen, auch wenn sie nur als Co-Pilot helfen sollen, könnte ja ein Arzt das so ernst nehmen, dass er sagt, er gefährdet den Patienten im schlimmsten Fall mit einer falschen Medikamentendosierung. Der Safety Index ist per Claim kleiner 1%. Das heißt also, weit weniger als 1% erbringen potenziell gefährliche Antworten. Das ist was, was man wahrscheinlich im humanen Kontext gar nie erreichen kann. Das zweite ist die sogenannte Response Quality Index, also das heißt die Zufriedenheit mit den Antworten, da liegen wir bei 87%. Das heißt, der Experte, der das testet, sagt, ich hätte es jetzt auch nicht besser beantworten können. Und wenn sie das across all questions machen, sind sie bei einer Zufriedenheit von 87%. Das finden wir auch ziemlich bemerkenswert bei der 2.0-Version. Sie werden ja einen Experten nie bei 100% zufriedenstellen. Und wir haben uns irgendwann mal gesagt, naja, wenn wir 75% kriegen, sind wir eigentlich schon ziemlich gut. Und da sind wir jetzt drüber. Will sagen, dass wir eigentlich mit drei Argumenten dieses System als hilfreich darstellen wollen. Das eine ist die Zeitersparnis. Das zweite ist die Qualitätssicherung. Und das dritte ist die Aktualität. Also sprich, kann ein Healthcare Professional eigentlich immer davon ausgehen, dass er die aktuellste Information hat? Oder, so hat man beim letzten Mal irgendwie sogar argumentiert, muss sich nicht irgendwann mal die Begründung umkehren und hat er nicht so ein Tool wie Valmet benutzt, um garantieren zu können, dass er die aktuellste Information hat. Das ist ja unser Visionsclaim, zu sagen, irgendwann mal müssen sie sich irgendwie rechtfertigen, dass sie es nicht genutzt haben.
Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich als junge Assistentin in der Notaufnahme war und es nachts war, mein Oberarzt nicht ans Telefon sofort ging und mehrere Patienten mit im Zeitfenster ankamen und ich da dachte, okay, was mache ich jetzt? Und natürlich verschiedenste Cases da waren. Könnte man auch prinzipiell diesen Fall haben, ja, ich bin da nachts um 2 und habe 2 Insulte parallel und ich sitze da als Assistent und gebe sozusagen alle Daten, Patient, was weiß ich, 73 Jahre alt, die und die Vorerkrankungen dort ein. Funktioniert das auch und was kommt da raus? Gibt es da auch, also ist das so möglich oder ist da so noch eine Grenze?
Also, wie gerade schon gesagt, ist genau das möglich. Das ist im Prinzip ein Diagnoseunterstützungsinstrument, indem man sagt, der Patient ist männlich, 73 Jahre, hat die und die Symptome, keine Ahnung, eine Sehnerventzündung und gleichzeitig eine Blasenstörung, was könnte das sein? Und genau das kann natürlich die KI. Also Verknüpfungen sehr, sehr schnell liefern und Plausibilitäten, was sie da für eine Differentialdiagnose hat. Das ist Clinical Decision Support und genau das kann unser System. Allerdings, was es nicht vorhält im Moment, ist quasi die echte Integration mit den Patienten. Also sie können im Grunde das nicht verknüpfen mit der mit den Laborwerten, sondern sie müssen sie erstmal eintippen, was aber de facto ja das Gleiche ist. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt noch keine Systemintegration mit den echten Patientendaten, sondern sie geben die Patientenszenarien ein, so nenne ich das dann immer, was aber de facto ja genau das Gleiche ist.
Gibt es da eine Unterstützung, wie man das eingibt? Weil wir wissen ja von anderen KI-Tools, Chatbots, dass die richtigen Fragen, die richtigen Aussagen, die richtige Formulierung relevant ist. Ist es dort auch so, dass je besser ich frage, je besser ich es formuliere, desto bessere Ergebnisse bekomme ich?
Ja, das ist die Kunst des Promptens oder das, was wir so nennen, den Prompt-Führerschein. Also ehrlich gesagt ist das System im Moment so trainiert, dass man jetzt nicht besonders talentiert oder ausgebildet sein muss. Auf der anderen Seite ist es ja überhaupt keine Frage, dass die Antworten besser werden, je besser sie die Frage stellen. Und als wir angefangen haben und auch das System versucht haben, besser und besser zu machen, haben wir halt festgestellt, dass viele Leute genau diesen Punkt nicht verstehen. Also die geben dann so anakolutartig Dinge ein wie Kontrazeption, MS. Und das ist für ein LLM einfach schwerer zu verstehen, als wenn sie dem LLM sagen, was sie genau wissen wollen. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist so schlagwortartig, was man von Google kannte, ne? Dass man da so diese Wörter einfach nur eintippt. Und jetzt kann man einfach so reden, wie wir miteinander sprechen, und dann kommt die beste Antwort bei raus. Ne?
Ganz genau.
Und diesen Prompt-Führerschein, den bieten sie dann wieder in der AI Academy an. Ist das korrekt?
Genau, also wir haben uns halt überlegt, dass man, wir nennen das Enabling des Healthcare Professional 2.0, dass man die Leute eigentlich dahin bringen muss. Also de facto ist es ja eine neue Art, mit einem Tool, mit dem Werkzeug umzugehen. Und man muss dahin kommen, dieses Werkzeug zu verstehen. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir bieten parallel sowas wie eine Knowledge Academy an, und die nennen sich die Valmet Academy. Und was wir da tun, ist de facto zu Digitalisierung, zu KI informieren und diese Knowledge zu vermitteln an Beispielen wie der Neurologie oder der Kardiologie oder der Radiologie, wo es ja verschiedenste KI-Tools gibt. Und da sind so Sachen drin wie prompte ich jetzt richtig? Was ist denn jetzt überhaupt ein Medizinprodukt? Das sind CME-akkreditierte Kurse. Das ist ein Online- Fortbildungssystem. Der Berufsverband der Deutschen Neurologen fand das Projekt so wichtig, eben für seine Mitglieder, dass er gesagt hat, wir machen das als BDN-KI-Akademie, weil genau da ist ja die Frage. Also bist du denn eigentlich überhaupt in der Lage, so ein Tool gut zu nutzen, wenn du dich nicht vorher auf den Stand gebracht hast, und bist du dann zu Unrecht enttäuscht oder also hast du überhaupt die Knowledge Database zu sagen, was hätt's denn gekonnt? Also man muss schon es einschätzen können. Und ich meine, die Leute, die mit Chatbots arbeiten, oder letzten Endes ist es sehr vergleichbar mit dem, wie man über die Jahre hinweg immer besser geworden ist, mit Google zu arbeiten. So wird es jetzt auch mit den Chatbots sein. Und da sind wir halt relativ am Anfang. Und man wird das Tool umso besser nutzen können, je besser man einfach weiß, wie man es nutzt.
Definitiv. Was glauben Sie, was so ein, was weiß ich, Chefarzt, neurologischer Chefarzt von irgendeiner Klinik in Deutschland, ist so das erste Versprechen oder das Wichtigste, was er merken würde, wenn er das in seiner Abteilung, seinen Station einsetzt? Also was, oder vielleicht haben Sie schon auch bemerkt, Sie hatten ja schon drei Vorteile genannt, aber was ist so wirklich unmittelbar, was wird sich auf der Station dadurch verändern oder im Team oder im Miteinander? Was glauben Sie? Weil das hat ja viele Implikationen. Einerseits natürlich für die Patientenverbesserung, der Patientenversorgung, Qualität. So, das hoffen wir natürlich. Aber das macht ja mehr mit uns, mit allen, oder?
Ja. Also ich glaube, diese Heterogenität, wo wer welche Information herholt. Also ich meine, ich komme ja auch noch aus einer Zeit, als man irgendwie einen dicken Schinken nachgeschaut hat oder gehofft hat, der Chef weiß alles oder der Oberarzt weiß alles, was ja nicht stimmt. Die wissen schon vielleicht nicht so wenig und haben auch viel Berufserfahrung. Deswegen heißt es ja auch ärztliche Kunst. Aber so Faktenwissen oder regulatorisches Wissen ist ja nicht, kann man ja gar nicht eigentlich mit der Dynamik des Wissenszuwachses statthalten. Und ich glaube halt, dass man eine Harmonisierung im Grunde hinbekommt. Ich phrasiere mal das, was Sie da zu Recht gefragt haben, andersrum. Wenn man sich fragt, wie viele Leute halten sich überhaupt an Leitlinien, die mit sehr, sehr viel Liebe geschrieben worden sind, mit sehr viel Wissen angereichert sind, wie groß ist sozusagen die Adhärenz zu Leitlinien, dann muss man sagen, die ist erschreckend niedrig, obwohl das eigentlich das beste Wissen ist, was man hat. Das heißt also, man würde in einem gegebenen Fall die präziseste Diagnose harmonisieren und auch die State-of-the-Art-Therapie bei allen Variationsmöglichkeiten, also Medizin ist ja nie eine exakte Wissenschaft, bei allen Variationsmöglichkeiten hinbekommen. Das heißt, man hat quasi eine glaubwürdige Quelle, auf die eine Einrichtung zurückgreift, und nicht quasi eine heterogene Quellenlage. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also Krankenhäuser versuchen ja, irgendwie eine Knowledge Database, aber das ist ja nie, also das ist ja nie harmonisch und sehr, sehr heterogen. Der Chefarzt findet sein Lehrbuch gut, der andere findet irgendwie eine andere Leitlinie. Das ist extremst heterogen. Fakt ist aber, wenn man das runterbricht, gibt's für da haben ja die Leitlinien sich sehr, sehr verdient gemacht und die Fachgesellschaften, gibt schon eine Mehrheitsmeinung und das sind halt die Leitlinien. Dann sind es die Zulassungsdokumente und dann ist es halt die wissenschaftliche Aktualität, die man in PubMed findet oder eben Meta-Analysen bei Cochrane. Das ist das, was unser Versprechen ist. Wir haben eine medizinische Wissensbibliothek generiert auf Basis jetzt eben genau dieses Tatbestandes, dass man sagt, man braucht ja nicht alles, man braucht nicht 10 Monographien zur Multiplen Sklerose. Ich habe ja selber welche geschrieben. Um am Schluss die Frage beantworten zu können, ist Therapie X überhaupt in der Schwangerschaft zugelassen, weil zum Zeitpunkt des Lehrbuchs vielleicht die Therapie noch gar nicht gab.
Ja, also das heißt, es ist mehr Standard, mehr Harmonisierung der Behandlung, so über die Abteilungen hinweg. Das ist ein Unterschied, aber auch im Miteinanderarbeiten. Was glauben Sie?
Also ich fange mal so an. Man hat ja die Angst, dass KI den Arzt ersetzt. Die haben wir überhaupt nicht, sondern wir glauben, es wird halt einfach so ein ständiger Wegbegleiter, ein guter Freund. Also dein täglicher Co-Pilot. Ich glaube, das ist die Arbeitsweise der Zukunft, was aber natürlich trotzdem nicht ausbleiben wird, ist die Kommunikation unterhalb und interprofessionell. Ich glaube nicht, dass die Arbeit mit so einem Co-Piloten die Kommunikation im Krankenhaus eindämmt oder behindert, sondern ich glaube, dass es eigentlich kommunikationsverbindend sein kann, im besten Fall, wenn man sagt, naja, wir haben ja ein Tool, bei dem wir, auf das wir gemeinsam referenzieren.
Genau, und ich glaube aber auch, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Dinge dort einzugeben, auch, also ich merke das bei mir, es erfordert ein völlig neues Denken, ein Umdenken und auch sich klarer werden, was man eigentlich will und das wirklich zu formulieren. Und ich finde, das ist auch ein neuer Skill, wie man so schön sagt, der sehr wertvoll ist.
Also absolut. Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, den Sie da machen. Ich meine, man hat sich ja im Laufe seiner Ausbildung und Spezialisierung vielen Innovationen zu stellen. Neue Antikörperdiagnostik, neue molekularbiologische, neue genetische Diagnostik. Man lernt und das sind Werkzeuge, wie man sein Handwerk besser ausübt. Und genau sowas ist tatsächlich ein KI-Tool. Also es ist ein Werkzeug, was mit einer Unmenge von Daten schlicht besser umgehen kann als das menschliche Gehirn. Und deswegen ist es ein Helferlein, der einem Routineaufgaben erleichtert. Aber Daten per se sind ja kein Wissen, sondern sie müssen dieses Wissen in Kontext bringen. Also insofern habe ich da keine Angst, dass man verblödet durch die KI oder dass man sich vielleicht zu sehr auf sie verlässt. Das kann natürlich passieren, aber man muss es ja immer im Kontext des Patienten zu wichten wissen. Also insofern wird die Ausbildung dadurch nicht ersetzt, sondern sie wird erleichtert.
Finden Sie, dass man das in Anführungsstriche in Zukunft auch kennzeichnen sollte in Briefen, ob man klinische Entscheidungsunterstützungssysteme mit benutzt hat oder auch wenn nicht in der Diagnostiktherapie?
Ja, ist ein super Punkt. Also wir überlegen ja schon einen Schritt weiter, wenn man sagt, gut, Patient XY kam mit der Konstellation, wir haben die Diagnose gestellt und wir würden jetzt auf Basis der Leitlinien diese Therapieentscheidung empfehlen und man könnte dann labeln, diese Entscheidungsfindung war unterstützt durch zum Beispiel Professor Fallmed. Und ich finde da nichts Anrüchiges dabei, weil man einfach damit auch eine gewisse Stringenz und Struktur und Quellenreferenzierung hinkriegt. Man darf ja nicht unterschätzen, dass das klingt jetzt etwas despektierlich, aber wenn Sie sich überlegen, es ist die teuerste Ausbildung, die es gibt überhaupt. Das ist die Ausbildung zum Arzt. dann brauchen sie nochmal 6 ± Jahre, bis sie Facharzt sein. Aber ab dann gibt es eigentlich keine Kontrolle mehr, wenn man ehrlich ist. Es gibt die Continuous Medical Education und dann gibt es eigentlich regulatorisch nur noch den Facharztstandard. Und dann können wir ganz simpel gesagt, wenn sie nicht einen hohen eigenen Qualitätsanspruch haben, den haben ja die meisten und ganz viele, viel machen und keiner kontrolliert es mehr. Und das finde ich nicht richtig. Und da setzt ja auch unser Tool an, zu sagen, naja, wie kann man denn das besser garantieren? Ich will nur ein anderes Beispiel sagen. Also die Legal-Welt, die Rechtsanwälte sind da einen Schritt weiter als die Mediziner. Und da ist es so, dass wenn man Legal-Tech-Tools bei einer anwaltlichen Verfahrensberatung nicht nutzt, dann zahlt der Mandant nicht, weil er sagt, ich kann nicht für die Qualität garantieren. Also die sind schon quasi bei der Umkehr dieses ganzen Prozesses, dass man sagt, naja, wir verlassen uns nicht auf unsere hochherrschaftliche Meinung, sondern wir müssen da unterstützt werden, weil wir gar nicht garantieren können, dass wir das aktuellste und beste Wissen immer parat haben.
Das heißt, der Mandant muss nur zahlen, wenn der Anwalt garantieren kann, dass er auch ein Tech-Tool genutzt hat?
Genau.
Naja, oder sollten wir uns
das
mal
ist Qualitäts, das ist eine Qualitäts- und eine Zeitersparnis, die natürlich irre viel in dem System in dem System Geld spart, aber auch Qualität bringt. Und bei denen hat es bereits diese Begründungsumkehr, fängt an, da einzukehren. Also in US-amerikanischen Kanzleien wird gar nichts mehr gezahlt, wenn die nicht Legal Tech Tools nehmen.
Wow. Sind wir in Deutschland da schon so weit? Und wie?
Nee.
Also das ist die erste Frage.
Nein.
Und die zweite Frage ist, Sie sind ja, unfassbar vernetzt weltweit, aber auch hier in Deutschland. Und sicherlich wissen auch viele, dass Sie Professor Wallmed entwickelt haben. Wie ist so die Resonanz von Kolleginnen und Kollegen? Also wie reagieren die darauf?
Also klar, ich habe natürlich viel mit sogenannten Early Adopters zu tun, sprich Leute, die auch wie ich total begeistert sind und Neues gern und neugierig aufnehmen. Und von denen kriegen wir extremst viel positives Feedback, dass sie sagen, ja, das ist genau das Richtige. In 5 Jahren wird jeder so arbeiten, das muss man machen.
Definitiv.
Und es ist toll, dass sie es gemacht haben oder dass du es gemacht hast. Und das ist super. Und gleichwohl gibt es natürlich eine andere Klientel, die KI erstmal ganz grundsätzlich skeptisch gegenüber ist und sagt, naja, das kann ich doch selber besser, das ging ja auch vorher ohne.
Ja.
Wieso brauche ich denn was ich bis jetzt auch nicht gebraucht habe? Das ist die gleiche Argumentation wie mit iPhone und iPad. Ich kann ein Glück entbehren, von dem ich nie gewusst. Dieser Spruch ist echt wahr, weil wenn Sie das Ding mal hatten, dann wollen Sie den Alltag halt nicht mehr ohne machen. Also das beste Beispiel, dass ich halt selber damit arbeite. Und ich glaube, das wird so sein, dass Sie so eine Population haben von Early Adopters. Das sind Begeisterte, die nehmen das auch mit allen Kinderkrankheiten und Schwächen an und sagen, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann hoffentlich reißen Sie die anderen mit. Die besten Rückmeldungen habe ich tatsächlich jetzt aus diesen klinischen Testungen. Das waren ja viele ärztliche Kollegen, aber auch ein paar nicht ärztliche Kolleginnen, die halt gesagt haben, ey, das ist wirklich interessant und total relevant. Und da haben wir auch eben gesehen, dass wir von der 1.0-Version zur 2.0-Version nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Das ist ja ein sich entwickelndes Produkt. Und die geben sehr, sehr positive und stimulierende Rückmeldung. Was ich noch nicht sagen kann, ist, ob jetzt ein kaufmännischer Direktor von Krankenhaus XY oder eine Krankenhauskette sagt, genau deswegen braucht das unser Krankenhaus. So weit sind wir noch nicht, aber das ist ja auch jetzt sehr, sehr kurz, seit wir die Kommerzialisierung, also sprich, dass wir das Produkt wirklich erst anbieten können. Das ist die Hoffnung. Ich glaube, dass es da auch Early Adopters gibt und solche, die sagen, ja, warten wir mal ab. Aber ich bin ja immer der Meinung, man sollte sich eher gerade in so einem Gesundheitssystem, was extremst unter Druck steht, solchen naheliegenden Digitalisierungsmöglichkeiten, zumal sie ja jetzt auch im regulatorischen Kontext legitimiert sind, öffnen. So wäre meine
Meine. Ja, ja, also das sehe ich ganz genauso. Natürlich, so ein kaufmännischer Direktor wird sagen, okay, was habe ich jetzt davon? Ne? Was bringt uns das jetzt an Geld? Wo sparen wir jetzt Geld? Da geht es ja immer meistens um Sparen oder sowas, was ich auch verstehen kann. Aber ich würde es mal anders sehen. Also erstens, oder was wir schon vorab gesagt haben, erstens, wenn sie nichts anbieten, werden die Leute ihr privates Handy weiter nutzen. Und das ist sicherlich nicht der gute oder der beste Weg. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, was immer wieder viele noch nicht so richtig sehen, aber was doch immer mehr ein Thema wird, ist das ein Standortvorteil. Natürlich wollen Kolleginnen und Kollegen an interessanten Kliniken arbeiten, aber viele wollen nicht mehr in Kliniken arbeiten, wo sie nicht die Tools oder die Technologien zur Verfügung haben, die ihnen ein angenehmes Arbeiten und ein modernes Arbeiten zur Verfügung stellen. Das heißt also auch Innovation und Technologie in Klinik ist ein Standortvorteil, ein Wettbewerbsvorteil zum Finden von vernünftigen Fachkräften, ja, weil ich würde da nicht mehr hingehen, wo ich noch
das Fax abhole.
Genau. Ja, das Fax abhole, ja, das gibt's ja immer noch, ne? Also jetzt mal ohne Spaß, so ist es. Und das ist wirklich etwas, was auch viele Kliniken in ihrer Kommunikation nach außen, wenn ich dann mir immer die Webseiten, diese langweiligen Webseiten von Kliniken angucken, wie sie auf Stellensuche gehen, die noch gar nicht so richtig um ihre die Leute werben und zu sagen, hey, das sind unsere Vorteile, ne? Es gibt nicht nur einen Obstkorb oder sowas, sondern kannst auch wirklich wieder deinen Patienten anschauen und du machst wieder wirklich ärztliche Dinge, die für dich wichtig sind und es unterstützt, oder?
Also das ist ein super Punkt. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, würde ich sogar nennen, zu sagen, man ist digitaler Innovator und man hat halt ganz konkrete Beispiele, wie der Arbeitsalltag qualitätsgesichert, Zeit erspart, besser und leichter wird, hoffentlich leichter wird. Das sind nicht nur Goodies, sondern ich glaube, das kann für die ein oder andere Klinik. Deswegen ist ja unsere Zielgruppe der Healthcare Professional, sicherlich mit einem gewissen Fokus auf den Arzt oder die Ärztin. Aber eben überlegen Sie mal, wie viel nicht deutschsprachiges Personal solche Kliniken haben, auch bei Nurses, die genau solche Fragen haben. Die müssen ja mit den Patientinnen umgehen und fragen sich, was ist denn jetzt eine Myasthenie oder was ist denn jetzt ein Shapiro-Syndrom? Da liegt jetzt ein Patienten bei uns.
Ja, für die ist das wichtig zu wissen.
Ja, ja.
Auch Pflege kann es genauso nutzen.
Genau. Healthcare Professionals. Also Fachkräfte im Gesundheitssystem dürfen und können das nutzen. Das ist die Zielgruppe.
Okay. Wunderbar. Also das ist und auch es wird übersetzt in Englisch und andere Sprachen ist auch möglich.
Genau, momentan ist Deutsch-Englisch-Englisch-Deutsch und das ist die 2.0-Version und die nächste Version, also unsere 3.0, das wird noch ein bisschen dauern, ist dann polylingual, was ja auch letzten Endes so ein System technisch kann. Wir müssen es halt jetzt erstmal Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch durch die Medizinprodukte, Regularien bringen.
Ja, gut, auch nicht zu vernachlässigen, die Sprache, sowohl von Patientenseite, aber auch natürlich unter den HACPs natürlich. Also, wenn ich das so höre, sind Sie für alle möglichen Klinikgespräche oft mit Entscheidern, die sich überlegen, wollen wir das bei uns einführen? Aber auch nicht nur da, ich schätze mal sicherlich auch in Praxen oder auch MVZs, oder? Also das kann ja auch...
Ja, der Einzelnutzer, also der einzelne Arzt oder die einzelne Praxis, die sagt, ey, sowas hätten wir ganz gern in unserer Praxis, dann kann unser Team da nachschauen oder unser Teamhead, meistens ja Arzt oder Ärztin, Knowledge Retrieval und Clinical Decision Support System auf CE-Niveau haben. Richtig.
Wenn jetzt hier Medizinstudenten sind, wäre das für die auch schon was? Also sprich, haben Sie da schon mal drüber nachgedacht, wie man auch dieses Tool oder Professor Valmet auch eventuell schon im Studium mit einsetzen kann? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir da so die Leitlinien angucke oder den Katalog, da findet sich vor allem noch gar nichts so richtig wieder.
Also ganz witzig, dass Sie die Frage stellen. Ich habe gestern mit unserem Lehrbeauftragten in Freiburg gesprochen und gesagt, die Leute brauchen ja auch genau diese Kompetenzen, weil das, was man jetzt über die letzten Jahre schon zunehmend sieht, den Dr. Google ausgebildeten Medizinstudent, das geht ja besser. Und gleichwohl ist es nicht unsere primäre Zielgruppe. Auf der anderen Seite wollen wir das jetzt genau in unser Neurologie-Curriculum mal so exemplarisch einbauen. Und nachdem man Propädeutik und Systematik durch hat, zu sagen, naja, wie ist denn quasi eine Wissensabfrage mit so einem Tool? Witzigerweise habe ich eigentlich meine Reise mit Fragen und Antworten zur Neurologie begonnen. Das ist ein Lehrbuch. Mhm. Und das war der Initialzünder zu sagen, wir machen etwas mit Fragen und Antworten. Und das Niveau ist wahrscheinlich super nutzbar für Medizinstudenten. Aber man braucht natürlich eine Systematik und eine Propädeutik, um es eigentlich optimal nutzen zu können. Und ich würde es halt verweben für den Medizinstudenten in, sage jetzt mal, Ausbildungsstadium, vielleicht nicht erstes Semester, definitiv auch geeignet. Ja, der ist vielleicht weniger trainiert auf, was sagen die Leitlinien oder was sagen Zulassungstexte, was sagen Produktinformationen. Auf der anderen Seite, das Tool kann natürlich auch basalere Fragen, wie unterscheidet man eine nukleare und eine periphere und eine zentrale Facialisparese, kann Ihnen das natürlich auch beantworten. Klar.
Vor 2 Jahren auf dem DGN habe ich eine Umfrage unter relativ jungen Neurologen gemacht. Die waren alle so zwischen, ich würde sagen, 28 bis 35 oder noch vielleicht ein bisschen jünger. Und ich habe gefragt, wie sie sich fortbilden. So, die Antwort war schon mal sehr spannend. Rechte keiner mit hier. Wissen Sie, was die Antwort war?
Nee.
Können Sie es denken? Ein sehr häufig. Ich habe 35 Leute gefragt. Die häufigste Antwort war YouTube.
Ui.
Ja. Erstens, ich habe keine Zeit. Ach. Ich gucke YouTube. Ich gucke YouTube, die 1-Minuten-Diagnose. Und ich konnte es kaum glauben.
TikTok-Fortbildung. Jetzt wird es wahrscheinlich TikTok sein.
Ja, und so irgendwelche amerikanischen Ärzte, die irgendwas da an die Wand pinnen, also so selbstgemachte Videos. Also es war sehr spannend, diese Antworten. Aber eine Antwort war auch von einem jungen Kollegen, der sagte, weißt du, ich habe überhaupt keine Lust mehr, diese Bücher oder überhaupt diese Fragen in den ganzen Katalogen, in so Kreuz an A, B, C, D, also hier die NC-Fragen. Er meinte, ich möchte einen Patientenfall präsentiert bekommen und dann soll da nicht A, B, C stehen, sondern es soll, sagte er schon, das ist jetzt 2 Jahre her, KI-basiert, je nachdem, was ich sage, soll sich das in diese Richtung jeweils verändern, die Antwort. Und er soll mir dann wieder eine andere, nächste kluge Antwort stellen. Und ich meine, das zu entwickeln kann ja gar nicht so schwierig sein, oder?
Ja.
Also vielleicht nochmal so als Idee.
Ja. Also man muss ganz klar sagen, da gibt es ja im Bereich der traditionellen Publisher ganz kreative Lösungen. Thieme macht da, glaube ich, viel. Amboss macht da auch viel. In so geguideter Medical Education. Das war jetzt nicht erstmal unsere Zielsetzung. Das ist etwas, was man ziemlich wahrscheinlich unschwer dran schrauben könnte mit unserer Knowledge Data Bank, weil man natürlich auch im Grunde mit dem gleichen Zielpublikum jetzt hier halt früher in der Ausbildung arbeitet. Und was Sie gesagt haben, ist halt total wahr. Also die jetzige und die zukünftigen Generationen werden keine klassischen Lehrbücher mehr von Seite 1 bis 550 lesen, sondern die brauchen eine andere Form der Wissensübermittlung. Mhm. Und nach wie vor bin ich überzeugt, dass über Frage und Antwort und über Challenging und Refinierung von Antworten, das ist ja das, was wir mit sogenannten Multiprompt machen, also man stellt eine Frage, man verfeinert die Frage, man fragt nach, das kann ja so ein, also das ist die konversationelle Power von diesen Chatbots, das ist die Zukunft, wie die Leute in die
lernen
Tiefe
werden.
Gehen.
Ja, lernen werden. Ja. Und okay, der Nochmal eine letzte Frage zu der EIKA Academy. Was unterscheidet, also der größte Unterschied zu den anderen klassischen CME-Fortbildungsformen ist, dass man auch lernt, mit KI umzugehen, dass man Prompten lernt, dass man lernt, was Medizinprodukte sind, also sehr technologiebasiert, aber auch medizinisch-fachliche Inhalte. Beides, oder? Was ist so das Unterscheidungsfeld?
Genau. Also Zielgruppe der Mediziner oder die Medizinerin und eine gewisse Fokussierung auf dieses Thema KI. Ich meine, die meisten der Medizin-Fortbildungen sind ja Diagnose- und Produkt- und Krankheitsentitäten orientiert. Das ist eben die Academy, AI-Academy, eben in Richtung KI und Digitalisierung. Aber es ist eben der Fokus oder der Nukleus innerhalb der einzelnen Spezialisierungen. Der andere Unterschied ist, es ist eine On-Demand-Plattform mit Lernerfolgskontrollen, was ja für CME-Fortbildungen gefordert ist, und mit einer gewissen Interaktivität. Das heißt, man kann sich nicht berieseln lassen, wie bei klassischen Online-Formaten, wo man auch in der Badewanne mit Schaum sitzt, sondern man muss aktiv am Computer klicken, sonst wird es nichts.
Ja, das ist ein häufig bekanntes Thema, dass die Leute es anschalten und nach einer Stunde wiederkommen.
So ungefähr. Genau.
Wohin, also Sie haben das gegründet, Sie hatten die Idee, Sie haben das umgesetzt, das alles neben Ihrer ganzen klinischen Tätigkeit, Hut ab, das habe ich schon mal gesagt. Chapeau, aber das machen Sie ja nicht auch alleine, sondern mit Frau Dr. Rödel zusammen, um sie hier nochmal zu nennen. Ganz wichtig finde ich das. Wohin soll die Reise mit Professor Wallmit gehen? Wie sehen Sie sich? Wo wollen Sie, das ist die klassische Frage, so in 5 Jahren damit sein? Natürlich in jeder neurologischen
Dank,
Klinik.
Dass Sie Frau Dr. Rödel auch nochmal hier nennen, ohne die das überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Das ist eine wirklich hochdynamische Rechtsanwältin, die dieses ganze Thema Regulatorik, Medizinprodukt mit unglaublichem Werf vorangetrieben hat. Also ein super Beispiel auch für so ein Female Founder Principle. Das sollte man nicht unerwähnt lassen, weil danach sehnt sich ja im Prinzip auch das Land nach so genau diesen Erfolgsgeschichten. Das Zweite ist, dass wir wirklich an das transformative Potenzial glauben. Also wir wollen da eine Transformation des Gesundheitswesens. Also wenn man mal so ganz bold denkt, ist es die Wallmedisierung des Gesundheitswesens. Und auch wenn Wallmed vielleicht dann sicherlich irgendwann mal das Einzige sein wird, dann haben wir vielleicht einen Stein des Anstoßes in die Richtung gegeben. Idealerweise sind wir natürlich dann ein ganz, ganz relevanter Player in hoffentlich weniger denn mehr Jahren in genau dieser Denkrichtung. Also Transformation of the Healthcare System über eben genau so ein Tool, die Power der KI nutzen wollend.
Aber Sie sind die Ersten und das Wort Waldemisierung, vielleicht kriegen wir das ja in unseren Wortschatz.
Waldemisierung der Welt, das finde ich ganz gut.
Genauso wie Google, hast du gegoogelt. Ja. Ich meine, das wird ja jetzt dann wahrscheinlich abnehmen, aber die Waldemisierung.
Das wird abnehmen. Ja, die Wahl, ja, hast du valmedisiert, genau.
Vielleicht ein bisschen lang, müssen wir nur was Kürzeres ausdenken, Das ist ein schöner Weg. Sie haben schon so ein bisschen beantwortet, aber ich noch einmal diese Nachfrage. Sie haben gesagt, natürlich werden wir Ärzte nicht ersetzt, aber was glauben Sie, wie wird sich, und ich spüre es halt, und Sie wahrscheinlich genauso, wie massiv sich unsere Rolle oder doch ganz viel verändern wird? Wie sehen Sie das so in 5 Jahren? 5 Jahre ist viel. Wir sehen ja, wie schnell gerade jetzt schon oder wie rasend die Welt sich wandelt. Was wird aus uns? Was wird anders?
Also ich glaube, das ist ja so eine Grundangst, dass KI und solche Tools uns ersetzbar machen oder Stellen eingespart werden. Das, glaube ich, ist gar nicht so, sondern ich glaube, gerade jetzt natürlich im ärztlichen Bereich wird man immer gebraucht. Das ist eine der am wenigsten ersetzbaren Professionen, die es überhaupt gibt. Das betrifft andere Professionen schon viel mehr, diese KI-Thread. Was ich aber glaube, ist, dass Ärzte, die KI wissentlich nutzen und gut wissentlich nutzen, anderen Ärzten weit überlegen sein werden. Das wird die Zukunft sein. Also KI wird den Arzt nie ersetzen, aber der Arzt, der KI nicht anzuwenden in der Lage ist oder nicht einschätzen in der Lage ist, der wird immer ersetzbarer.
Das glaube ich auch. Ja, und ich glaube, das ist vielen noch nicht so bewusst, aber es ist mal wieder gut, das so deutlich zu formulieren, ja. Wenn jetzt jemand das jetzt hier gesehen hat und gehört hat, gesagt, Mensch, ich muss unbedingt mehr wissen, ich will das haben, ich möchte es testen, ich weiß nicht, gibt es eine Testphase oder sowas. Was soll derjenige, diejenige tun? Wohin kann er sich
einfach auf die Homepage gehen und uns kontaktieren. Und man kann es mit der Testphase machen, man kann es auch mit der Subscription machen. Und letzten Endes kann er eigentlich wahrscheinlich wenige Stunden danach loslegen.
Okay, okay. Gibt zum Ende noch irgendeinen Gedanken oder irgendwas, was Ihnen wichtig ist, was ich noch nicht gefragt habe, was Ihnen noch im Kopf herumschwirrt oder Ihnen spontan einfällt?
Ich glaube, wir haben viel besprochen. Ich glaube halt, dass der schlimmste Fehler, den man im Leben machen kann, ist, aus Angst vor Fehlern gar nichts zu machen. Und das, glaube ich, gilt jetzt für diese gesamte Innovations-KI-Diskussion. Man wird ja sowieso nicht dran vorbeikommen, sich früher oder später damit auseinanderzusetzen, weil es immer mehr Beispiele im Alltag, das hat jetzt ja nicht nur mit der Medizin zu tun, und bei manchen Sachen merken sie es ja gar nicht. Und je mehr man sich dieser Tatsache letzten Endes auf die Tatsache einlässt, desto besser ist es. Also ich sehe die Analogie zum iPhone schlicht gegeben. Am Anfang dachten ja einige, was sind das für Spinner, die da mit so einem Ding rumlaufen? Und inzwischen ist ein Leben ohne iPhone kaum mehr denkbar. Und je offener, nicht unkritisch, aber offener man sich dem gegenüber zeigt und je besser man sich damit auseinandersetzt, umso kompetenter wird man es benutzen können. So meine Meinung.
Eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen, wo ich denke, dass die viele auch noch im Kopf haben, ist die Frage, wird es bei diesen Fachgebieten bleiben? Weil wenn jetzt so eine Klinik da ist, die überlegt sich, okay, ich beschaffe das jetzt nur für meine eine Abteilung an, ne, für diesen einen Fachbereich, was ist denn mit den anderen? Im Endeffekt können sie ja, jetzt klingt ein bisschen einfach, aber Copy-Paste das auch für andere Facharztrichtungen oder für andere Fächer ausbauen. Ist das in Planung oder nicht?
Also für die Academy, also für die Lernakademie definitiv. Da gibt es ja einen Teil, der ist für alle Fachgebiete ja gleich. Und dann gibt es quasi immer nur diesen Modulteil für die Spezialisierung. Das Tool ist sowieso fachgebietsübergreifend. Also das ist jetzt völlig egal, ob Sie Neurologe oder Dermatologe oder Urologe sind. Für die Academy wird es peu à peu aufgebaut und die Fachgebiete, die wir jetzt haben, also das ist Neurologie, Radiologie, Kardiologie, Radioonkologie, das wird sich aufbauen peu à peu, aber diese elementaren Dinge, also selbst wenn man Dermatologe ist und sich da fit machen will, die kann man auch unabhängig davon jetzt schon machen.
Okay, super. Also, zum zweiten Mal. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche mir und hoffe für Sie, dass Sie eine Waldemisierung in den Kliniken, natürlich in den großen Kliniken, aber auch in den Praxen erreichen können, dass viele Kolleginnen und Kollegen davon in den Genuss kommen und sozusagen ihr privates Handy zur Seite legen und wirklich den offiziellen Weg über Medizinprodukte gehen und dass das auch das überzeugende Argument für die kaufmännischen Leitungen in Kliniken ist oder auch in Praxen, dieses Tool, diese Unterstützung sich einzuschaffen, damit wir die Patientenversorgung verbessern, aber auch natürlich das Arbeiten für die HCPs in jeglicher Richtung schöner, angenehmer und leichter zu gestalten und moderner. In diesem Sinne, alles Gute für Sie, Herr Professor Wienel. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Frau Wiedner, alles Gute für Sie und weiter viel Erfolg mit Ihrem wirklich sehr inspirierenden Podcast und dem Weg, den Sie da beschreiten, nämlich genau dafür zu sensibilisieren.
Danke. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Zum Ende habe ich noch eine Bitte. Damit ich diesen Podcast und Videocast weiterführen kann, freue ich mich natürlich über viele Zuhörer oder Zuschauer. Also wenn du noch nicht diese Folgen abonniert hast, diesen Kanal, dann würde ich mich freuen, wenn du das tust. Wenn du aber jemand bist, der selbst etwas entwickelt hat und sagst, Mensch, das ist eine spannende Idee oder unsere Lösung kann vielen Ärztinnen und Ärzten helfen, dann melde dich gerne bei mir und lass uns austauschen, ob du vielleicht nicht mal hier auch mein Gast bist oder Gästin. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, wo auch immer du bist. Ganz viele Grüße, Alexandra.